In manchen Ländern haben sie Probleme, eben wie jetzt Somalia zum Beispiel, dass die Menschen verhungern. Aber man kann auch nicht alles in so einer Predigt immer berücksichtigen, sondern was wir jetzt sagen, das trifft eben auf Deutschland zu, ist aber nicht unbedingt immer allgemeingültig, weil in anderen Ländern sind die Probleme einfach anders und dort handelt Gott auch anders. Aber ich beziehe mich jetzt erstmal hier auf unsere Sache. Unser Vater im Himmel weiß, was wir bedürfen. Das sagt uns die Bibel. Unser Gott, der weiß alles, ne? Also wir müssen uns nicht sorgen um unser Leben. Die wenigsten hier müssen sich auch sorgen um das, was sie anziehen oder um das, was sie essen, hatte ich gerade schon gesagt. Und die Bibel sagt uns auch, dass das gar nicht unser Kampf sein soll. Also unser Kampf hier ist nicht unsere tägliche Versorgung, weil unser Vater im Himmel weiß, dass wir all dessen bedürfen. Und er gibt uns auch Gelingen in diesen Dingen hier in Deutschland. Ja. Wenn du jetzt in irgendeinem Kampf stehst, ja, ich bin hier irgendwie ein bisschen aus meinem Konzept raus. Gott ist der Herr, Gott ist unser Gott, der für uns kämpft. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand irgendwas, ein Zeugnis, in welchem Kampf er gerade steht? Hat jemand irgendwie? Nein. Gut, ich habe hier letztens eine Geschichte von Joyce Meyer gehört, das erzählt sie eigentlich bei jeder Gelegenheit, wie sie gekämpft hat. Und zwar, sie war auf dem Arbeitsplatz und war da irgendwie für die Buchhaltung und für die Auszahlung von Geldern irgendwie zuständig. Und da war ein Kunde, erzählt sie immer wieder, der hatte ein Guthaben. Und eigentlich hätten die da einen Scheck hinschicken müssen, ihm das Guthaben auszahlen. Und der Arbeitgeber von ihr, der wollte eigentlich, dass sie diesen Scheck eben nicht auszahlt, dass sie das Guthaben an denen nicht zurückzahlt, sondern der wollte das in die eigene Tasche stecken. Und Joyce Meyer, die hat darüber gebetet und hat gesagt, nein, das kann sie vor ihrem Gewissen nicht verantworten und ist zu ihrem ungläubigen Chef gegangen und hat zu ihm gesagt, Chef, das geht nicht, ich kann das nicht machen, das ist nicht richtig, dass wir dem Mann, dem das Geld gehört, das jetzt nicht auszahlen. Und ja, also ich mache es einfach nicht. Und sie ist dann wieder zurückgegangen und hat eigentlich damit gerechnet, dass sie am nächsten Tag arbeitslos ist. Ne? Joyce Meyer lebt in Amerika. In Amerika geht das sowieso immer alles ein bisschen schneller mit Leute entlassen, Leute einstellen und so. Das ist da relativ unproblematisch. Und sie hat also fest damit gerechnet, dass sie einfach ihren Arbeitsplatz noch am selben Tag verliert. Und dann sagt sie, sie hat an ihrem Arbeitsplatz so gesessen und hat einfach darauf gewartet, dass ihr Chef kommt und sie entlässt. Und der Chef ist dann zum Feierabend gekommen und hat gesagt, nein, es ist okay, hat den Scheck unterschrieben und sie haben dem Kunden damals das Geld ausgezahlt. Und ja, so hat Gott gehandelt. Und dann als Folge von dieser Tatsache, dass Joyce Meyer sich zu Gott gestellt hat und gesagt hat, nein, ich mache keine krummen Dinge. Ne? Also ich kämpfe für das Gute. Und also infolgedessen hat Gott sie befördert. Was hat Gott gemacht? Er hat sie befördert. Sie ist in dieser Firma immer eine Etage höher gerutscht, Jahr für Jahr, bis sie dann irgendwo die zweite Hand des Chefs war, weil der Chef wusste, das ist eine Frau, auf die ich mich verlassen kann. Das ist eine Frau, die nicht keine unlauteren Dinge macht. Ne? Und so hat der Chef nachher eingesehen, dass, oder so kämpft Gott für uns. Das ist ja eigentlich mein Thema, der Kampf Gottes. Wie kämpft Gott für uns? Gott kämpft für uns, wenn wir uns ihm unterstellen, wenn wir in seine Kraft gehen, wenn wir in seiner Wahrheit bleiben. Wenn wir in Gottes Wahrheit bleiben, dann kämpft Gott für uns. Ja, und das hat mich immer stark beeindruckt. Und ich meine, habe ich bei meinem Arbeitsplatz auch schon erlebt, weil ist dir schon mal aufgefallen, dass man gegen die Wahrheit nichts sagen kann? Wenn jemand die Wahrheit sagt, was soll man noch dagegen sagen? Was kann einer gegen die Wahrheit tun oder was kann einer gegen die Wahrheit sagen? Ich habe mir das auch zur Regel gemacht bei meiner Arbeit. Also wirklich die Wahrheit zu sagen, nicht irgendwie zu sagen, ja, ich konnte jetzt nicht aus dem und jedem Grund, sondern tut mir leid, ich habe es vergessen. Oder tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Was will einer noch sagen, wenn du sagst, tut mir leid, aber das ist die Wahrheit? Wer kann was gegen die Wahrheit sagen? Versteht ihr das? Das müsst ihr euch mal wirklich begreiflich machen. Wenn du die Wahrheit sagst, ist zwar manchmal unangenehm oder es kann einem, es kostet auch was im ersten Moment oder denkt man zumindest, es kostet einen was. Aber meine Erfahrung ist aus meinem Leben, kann ich euch sagen, dass da, wo ihr die Wahrheit sagt, da, wo ich die Wahrheit gesagt habe, da hat Gott sich immer dazugestellt und nachher haben alle eingesehen, ja, okay, so ist es und man kann A, nichts dran ändern, weil es die Wahrheit ist, ne? An der Wahrheit kannst du nichts ändern und B, der Mut wird auch belohnt, sich zur Wahrheit zu stellen. Erstens, Gott belohnt es, aber auch die Menschen um uns herum sehen das und sagen, okay, der hat mir die Wahrheit gesagt, das ist ein ehrlicher Mensch, dem kann ich auch vertrauen, dem können sie auch in Zukunft vertrauen. Also man erntet auch Vertrauen, wenn man die Wahrheit sagt. Aber ist eigentlich immer noch nicht so richtig mein Thema. Ja, Halleluja. Ich spreche über den Kampf. Also jetzt geht's zum Kampf. Denn ich, der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Also egal in welcher Situation oder in welchem Kampf ihr in eurem Leben steht, der erste Punkt ist, dass Gott sagt, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Das muss euch immer, also nachts, wenn ich euch nachts aufwecke und frage, was ist das Wichtige, dann müsst ihr sagen, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Muss uns in unser innerstes Denken übergehen, unser innerstes Fleisch und Blut, dass Gott immer für uns da ist, dass Gott uns immer hilft. Dass die segnende Seele reichlich gesättigt wird. Ja. Wie findet unser Kampf statt? Was denkt ihr, wie findet unser Kampf statt? Wir sollen nicht kämpfen mit all unserer Kraft, sondern wir sollen dem Herrn suchen mit all unserer Kraft. In Markus heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Also wir sollen nicht kämpfen mit all unserer Kraft, nicht unsere Ellenbogen gebrauchen nach links und rechts, sondern wir sollen den Herrn suchen mit all unserer Kraft. Weil der Herr für uns kämpft. In Sprüche 10, Vers 22 heißt es, der Segen des Herrn, der macht reich und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Der Segen des Herrn, der macht reich und eigenes Abmühen fügt ihm nichts hinzu. Also wir können uns anstrengen, können mit eigener Kraft versuchen, was zu erreichen. Und es ist auch gut, versuchen, was zu erreichen. Es ist gut, fleißig zu sein. Es ist gut, zu arbeiten. Weil Gott sagt, dass wir arbeiten sollen. Und Gott sagt, dass wir fleißig sein sollen. Aber letztendlich ist nicht das, was uns reich macht, sondern der Segen Gottes macht reich. Und da müssen wir hinschauen. Ne? Den Herrn suchen mit aller Kraft und nicht kämpfen oder strampeln mit aller Kraft um uns herum, dass wir da irgendwie zurechtkommen. Ist auch gar nicht Gottes Art. Ich glaube, Gott möchte, dass wir so gut zurechtkommen. In 2. Chronik 20, Vers 15 heißt es, so spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Also die standen damals im Krieg und die hatten sehr viele Gegner gegen sich. Und so ist es ja auch manchmal bei uns. Wir meinen, wir stehen im Krieg und die ganze Welt ist gegen uns. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihn morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Wie oft habt ihr es schon erlebt? Also ich habe es schon erlebt, dass ich gerade beruflich immer wieder große Herausforderungen habe, dass ich mit Menschen Termine habe, die ich wo ich einfach mal vom Prinzip denke, dass die mir überlegen sind, von ihrer Ausbildung her überlegen sind, von ihrem Wissen her überlegen sind und. Also ganz oft, dass ich denke, boah, wie soll das werden? Ja, aber was mache ich? Ich gehe hin, ich lege die Sache Gott hin. Ich, Zweite Chronik 20, Vers 15, kann ich euch 20, Vers 15 folgende, also bis 17. Genau. Wenn ich einen wichtigen Termin habe, dann lege ich den vorher Gott hin, dann segne ich die Menschen vorher, die ich da treffe, und bete, dass Gottes Wort in Erfüllung geht. Und oft passieren solche Dinge, dass plötzlich die Menschen zu mir sagen, ja gut, in Gottes Namen, dann machen wir es halt so. Dann machen wir es halt so, wie sie gesagt haben. Immer wieder passiert, dass Menschen sagen mir am Telefon, naja, dann in Gottes, die sind weder gläubig noch sonst irgendwas, die wissen nichts von meinem Gebet oder von irgendwas, aber Gott wirkt, Gott handelt, wenn wir die Wahrheit sagen, Gott handelt, wenn wir ihm vertrauen, und darauf müssen wir bauen, so müssen wir in den Kampf ziehen. Ja, gegen was kämpfen wir? Wir kämpfen ja nicht gegen, wir kämpfen in 1. Johannes 3, Vers 8 heißt, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Das ist unser eigentlicher Kampf, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt ein paar Tage darüber nachgedacht, was wirklich Kampf bedeutet, und der Kampf ist nicht ums Überleben, der Kampf ist auch nicht um irgendwelchen Wohlstand oder irgendwas, sondern unser Kampf als Kinder Gottes, als Christen, als dein und mein Kampf als Christ, ist der Kampf, die Werke des Teufels zu vernichten. Das ist das, was meiner Meinung nach Gott von uns möchte. Nicht, dass wir mit unseren Nachbarn streiten oder unser Recht gegen irgendwas durchsetzen. Natürlich ist es manchmal dran, wenn irgendwo Unrecht geschieht. Wir sollen für Gerechtigkeit kämpfen. Wir sollen für das Wohl von Menschen auch einstehen und alles. Aber in erster Linie, wenn ihr mal genau hinguckt, sind diese Dinge, die Menschen schaden, sind immer Werke des Teufels. Weil Gott macht nichts, was dem Menschen schadet. Alles, was dem Menschen schadet, sind Werke des Teufels. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir gerufen, die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist unser Auftrag von Gott. 1. Timotheus 6, da steht, wir sollen uns zuwenden dem gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus. Wenn er das nicht tut, dann sind wir krank an Streitfragen, Wortgezänken. Daraus entsteht Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinnen. Und das sind genau diese Punkte, das sind diese Werke des Teufels, gegen die wir aufstehen. Ich sage es nochmal, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, Wortgezänke, und es gibt auch noch andere, aber ich konzentriere mich jetzt hier drauf, weil sonst irgendwann ufert das alles so weit aus. Das sind Werke des Teufels, und wir als Christen stehen auf, die Werke des Teufels zu zerstören. In Vers 11 geht es dann weiter. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist unser Kampf. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Wir ergreifen das ewige Leben, was Gott uns gegeben hat. Also wir unterliegen auch nicht mehr dem Tod, weil Jesus hat den Tod am Kreuz besiegt. Auch das muss uns immer wieder klar sein, muss uns immer wieder zur Freude veranlassen, muss uns immer wieder zur Dankbarkeit veranlassen, dass Jesus für uns den Tod überwunden hat. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, fliehe die ständigen Zänkereien, fliehe die bösen Verdächtigungen, fliehe den Streit, fliehe Lästerungen. Lass solche Menschen hinter dir. Wir kämpfen, indem wir Gerechtigkeit leben, indem wir Gottseligkeit leben, indem wir Glauben, Liebe, Ausharren leben, Sanftmut. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Unser Kampf ist in Liebe, Freude, Friede, Langmut, Sanftmut, Anbetung, und vor allem auch in Anbetung. Wenn das jetzt hier nicht wörtlich steht, ich habe geguckt, wo man es in der Bibel ist, aber so wörtlich habe ich es jetzt nicht gefunden. Aber was wir heute Morgen gemacht haben, Gott anbeten, das ist Kampf, das ist geistliche Kampfführung. Wir richten unser Herz auf Gott. In dem Moment, wenn wir anbeten, sagen wir Gott, du bist größer. Anbeten sind nicht nur die Lieder, ist nicht nur hier die Musik, sondern Anbetung muss einfach ein Lebensstil in unserem Herzen sein, dass wir Gott über alles andere setzen. Das ist Anbetung, wenn wir Gott über alles andere setzen, wenn wir sagen, okay Gott, ich habe hier diese und jene Schwierigkeiten, aber du Gott bist größer. Das ist Anbetung, zu sagen, du Gott bist größer, du bist Gott und ich bin nicht Gott. Das ist Anbetung. Wie kämpfen wir? Wie kämpfen wir dann, wenn wir Probleme haben? Hebräer 10, Vers 39. Als erstes ist mir diese Bibelstelle wichtig. Hebräer 10, 39. Wir sind aber nicht von denen, die zurückweichen. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Wir weichen nicht zurück, sondern wir glauben zur Gewinnung des Lebens. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. 2. Korinther 10, Vers 4. Unsere Waffen sind nicht fleischlich, das heißt, wir kämpfen nicht mit unseren Ellenbogen, so wie man immer schön sagt, ja, du musst mal mit die Ellenbogen ausfahren, musst mal nach links und rechts. Ja, Petra?
Mhm. Ich bin ganz freundlich, immer ganz freundlich zu den Kunden gewesen.
Ja.
Und dann habe ich hinterher mit einer Betreuerin geredet und die sagte, das ist genau der richtige Weg. Einfach freundlich bleiben.
Amen. Amen. Genau. Petra hat schon meine Predigt zusammengefasst in einem Satz, weil genau das ist der Punkt. Genauso kämpfen wir im Geist Gottes, indem wir einfach freundlich sind, wo jemand unfreundlich ist. Wir sollen die Werke des Teufels zerstören. Wie zerstöre ich die Werke des Teufels? Indem ich das Böse mit Gutem überwinde, heißt es in einer Stelle der Bibel. Komme ich noch hin? Muss ich jetzt gucken, wo es steht? Da unten steht's. Ja, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also sind nicht unsere Ellbogen, sind auch keine Raketen oder irgendwas oder Wortfechtereien, sondern wir kämpfen, indem wir für die Menschen beten, indem wir zu ihnen freundlich sind, da wo sie unfreundlich sind. Und Psalm 20, Vers 7, oder nee, fangen wir mal hier weiter. 2. Könige 18, Vers 24 heißt es, dass wir nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen sollen oder auch nicht auf die Kraft von anderen Menschen. Da heißt, du vertraust auf Ägypten wegen der Wagen und ihrer Pferde. Wie oft gehen wir hin und denken, ja, wenn wir den und den für uns gewinnen können, hatte ich auch schon bei der Arbeit, wo ich dachte, ja, wenn jetzt dieser Kollege mir hilft, dann wird das ideal sein für mein Projekt, dann wird das alles super laufen und so. Und in dem Moment hat es Klick gemacht in meinem Kopf und Gott hat zu mir gesprochen und hat gesagt, wem ich eigentlich vertraue. Gott fragt mich dann immer, wem vertraust du eigentlich? Vertraust du jetzt, dass dieser Kollege dir hilft oder vertraust du, dass ich dir helfe? Und in dem Moment habe ich die Sache einfach wieder Gott hingelegt. Habe ich gesagt, es ist eigentlich völlig egal, welcher Kollege das macht. Weil Gott ist es, der uns versorgt. Gott ist es, der uns hilft. Egal, was Menschen um uns herum machen. Und so läuft es, so hat es dann auch funktioniert. Gott hat sich darum gekümmert, dass es geklappt hat. Ich weiß heute auch gar nicht mehr, ob der oder jener Kollege es gemacht hat. Letztendlich war dann auch egal, weil Gott hat gesagt, ich kümmere mich drum. Und wenn Gott sagt, er kümmert sich drum, dann tut er das auch. Also dann kann man auch ganz getrost sein und ganz ruhig sein. Psalm 20, Vers 7, jetzt habe ich erkannt, dass der Herr seinem Gesalbten hilft. Aus seinem heiligen Himmel wird er ihn erhören durch Heilstaten seiner Rechten. Diese denken an Wagen und jene an Rosse. Das ist so, wir versuchen da durch das oder jenes zu manipulieren. Wir aber denken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Jetzt habe ich erkannt, dass der Herr seinem Gesalbten hilft. Aus seinem heiligen Himmel wird er ihn erhören durch Heilstaten seiner Rechten. Gott streckt seine Hand aus und hilft uns. Diese denken an Wagen und jene an Rosse, wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Und in Römer 12, Vers 21 heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, und jetzt komme ich wieder zu Petra, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und das ist genau der Punkt. Überwinde das Böse mit Gutem. Irgendjemand war unfreundlich zu dir, aber du hast dich entschieden, du bist trotzdem freundlich. Und so können wir das Böse überwinden, indem wir einfach dem Negativen etwas Positives von Gott entgegensetzen. Liebt eure Feinde, Matthäus 5, Vers 44, da sind auch noch so ein paar Anhaltspunkte dafür, wie wir das Böse mit Gutem überwinden können. Und zwar, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wenn du Probleme hast, wenn ich Probleme habe mit anderen, dann das Erste ist Gebet. Ich komme zu Gott und sage, Gott, die und jene Person oder die und jene Sache, ich leg's dir hin. Ich sage Gott nicht, was er zu tun hat, sondern ich sage einfach, bitte Gott, mach du. Wie auch immer er das macht, ist letztendlich seine Sache, muss mich auch gar nicht interessieren an dem Punkt, weil wenn ich anfange, Gott vorzuschreiben, wie er es zu tun hat, wer ist dann Gott? Dann bin ich Gott. Dann ist nicht Gott Gott, sondern dann bin ich wieder Gott. Und wenn wir selber Gott spielen, kommt normalerweise nichts Vernünftiges dabei raus. Also betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. In Lukas 6 heißt es, aber euch, die ihr hört, also Jesus selber hat das gesagt, ne? Jesus spricht zu uns, Jesus spricht zu dir und zu mir, aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Das so soll unser Kampf sein. Unser Kampf ist nicht, hau zurück, wenn dich einer beleidigt oder überleg dir, was du dem jetzt Negatives tun kannst, wie du dich rächen kannst, sondern wir sollen unsere Feinde lieben. Müssen wir deswegen alles in Kauf nehmen? Nein, ich glaube nicht. Wir können auch in verschiedenen Situationen, manchmal ist es auch wichtig, sich zu wehren. Aber es muss trotzdem in Liebe sein, es muss trotzdem mit Gebet sein, es muss trotzdem, wir sollen die Menschen trotzdem segnen. Und trotzdem ist es auch wichtig, einen Stand einzunehmen, das dürfen wir nicht vergessen. Aber wir sollen in erster Linie, muss unser erster Gang muss immer sein zu Gott. Unser erster Weg ist immer erst zu Jesus, ist immer erst die Vergebung aussprechen, segnen, beten. Ja, betet für die, die euch beleidigen, steht hier. Und es geht ja dann noch weiter, die Bibelstelle. Ne? Wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr und so weiter. Aber unser Lohn steht hier und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gut, gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Gott ist gütig, Gott ist, doch liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne wieder etwas zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Sollen wir uns deswegen ausnutzen lassen? Nein, auch das nicht, bin ich der Meinung. Aber wir sollen trotzdem Menschen sein, die gerne geben. Wir sollen Menschen sein, die leihen, ohne wieder etwas zu erhoffen. Warum brauchen wir nichts zu erhoffen? Weil nicht die Menschen um uns herum unsere Quelle sind, sondern weil Gott unsere Quelle ist. Weil Gott unser Versorger ist, müssen wir von Menschen nicht zurückfordern. Also wir haben es uns in unserem Leben zur Einstellung gemacht, dass wenn wir etwas geben, dann geben wir es weg. Wir leihen nichts, aber wenn jemand was braucht, dann geben wir es und wir erwarten es nicht zurück, sondern wenn du was zurückerwartest, wirst du immer unglücklich sein, weil es werden immer wieder Menschen dabei sein, die es dir einfach nicht zurückgeben. Und dann läufst du und du wirst bitter und du denkst, ach, so ein Mist, und die Person schuldet mir das und der schuldet mir jenes. Und es wird dich nicht glücklich machen. Du wirst nicht in die Zufriedenheit und in den Frieden Gottes reinkommen, wenn du anderen Menschen leist und zurückerwartest. Dann sag lieber, nein, ich gebe nichts, oder wenn, oder gebe es vom freien Herzen. Lass es einfach los, und Gott ist unser Versorger. Gott wird dafür sorgen, dass du es von anderer Seite. Ich habe schon, ich glaube, ich kann immer noch sagen, ich habe schon viel Geld ins Reich Gottes gegeben, aber Gott hat mir immer noch mehr zurückerstattet. Also es ist unglaublich, wie das geht, dass, wie Gott das macht, aus welchen Quellen Gott einem Dinge zufließen lässt oder andere Sachen schenkt, einfach, ja. Halleluja, probiert es aus, kann ich nur sagen, probiert es aus. Ja, wo waren wir? Wir kämpfen gegen die bösen Mächte. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle. 1. Thessalonicher 5, Vers 15. Ja, da ist wieder dieser Kampf. Böses. Jemand kommt, tut dir etwas Böses. Was sagt Paulus an der Stelle zu den Thessalonichern? Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle. Also nicht nur zu denen vorne im Evangelium. Jesus hat gesagt, was ist der die liebt, die ihn auch lieben. Ihr sollt eure Feinde lieben. Und das ist dasselbe Prinzip. Wir sind nicht nur gut gegen die, die uns Gutes tun, sondern wir sind gut gegen alle. Und das ist der Kampf. Das wird die Werke des Teufels zerstören. Und das wird auch Gottes Gemeinde bauen. Wenn das ist das, was der Unterschied macht zwischen den Menschen hier drin und den Menschen draußen. Oder das sollte der Unterschied sein. An ihrer Liebe werdet ihr sie erkennen, sagt uns das Evangelium. Wenn wir diese Liebe nicht haben, dass wir gut sind zu allen, gegen alle, dann müssen wir nochmal zurück und müssen nochmal vorne anfangen und gucken, wie Jesus uns vergeben hat, wie Jesus gut war gegen uns, und dann vielleicht nochmal überdenken, wie wir handeln. Wie kämpfen wir nicht? Hatte ich vorhin schon mal gesagt, wir kämpfen nicht mit eigener Kraft, wir kämpfen nicht mit unseren Ellbogen. Krieg bringt Krieg hervor. Ich hatte letztens noch ein Gespräch mit meinem Vater, warum viele Sachen so schlimm sind auf dieser Welt, aber es ist einfach so, ne? Wenn ihr die Amerikaner seht, überall, wo sie jetzt eingegriffen haben in den letzten Jahren, Afghanistan, egal wo, oder Korea, was hat es hervorgebracht? Krieg bringt immer nur Krieg hervor. Wenn einer mir mit Krieg entgegenkommt und ich ihm mit Krieg antworte, woher soll der Frieden kommen? Frieden kommt nur, wenn wir dem Krieg Frieden entgegensetzen. Was natürlich auch dazu führen kann, dass wir dabei umkommen. Ich meine, wenn der andere kriegerisch ist und er stellt seine kriegerischen Aktivitäten nicht ein, dann ist es natürlich auch für Christen lebensbedrohlich. Aber dafür hat Gott uns in die Ewigkeit berufen. Jesus ist für uns gestorben, dass wir das ewige Leben haben. Und das ewige Leben geht halt nun mal über dieses irdische Leben hinaus. Und das müssen wir uns einfach an der Stelle auch klar machen, dass unser Platz nicht hier nur auf der Erde ist, sondern unser Platz ist im Himmel bei Gott. Ja, also 1. Samuel 17, Vers 47. Und diese ganze Versammlung, also wir, diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf. Diese ganze Versammlung, wir alle sollen hier erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder durch Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf. Und in Matthäus heißt es, Matthäus 26, 52, da hat Jesus gesagt zu Petrus, stecke dein Schwert wieder an seinen Ort, weil Petrus hatte schon sein Schwert gezogen. Nee, stimmt nicht. Das war nicht die Geschichte mit dem Ohr, das war schon mal vorher. Also da ging es darum, irgendwie Jesus hat darüber gesprochen, dass die dass es jetzt brenzlig wird irgendwie, und irgendeiner zog sein Schwert und hat gesagt, kein Problem, wir sind bewaffnet hier, wir kämpfen für dich. Und aber Jesus hat gesagt, stecke dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engeln stellen werde? Also alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Das müssen wir uns auch irgendwie klar machen. Wenn ich auf böses Reden mit bösen Reden reagiere, wenn ich auf, was hat man vorhin gesagt, Streit und sowas alles mit Streit reagiere, ja, dann werde ich auch im Streit umkommen. Daraus kommt kein Frieden. Der Kampf ist des Herrn. Gott kämpft für uns. Psalm 10, Vers 18. Um Recht zu schaffen der Weise und dem Unterdrückten, dass künftig kein Mensch von der Erde mehr zusammenschreckt. Und im Psalm 135 heißt es, der Herr wird seinem Volk Recht schaffen. Über seine Knechte wird er sich erbarmen. Also Gott sorgt für uns. Das heißt auch, dass wir da, wo wir uns verantworten müssen, dass uns der Heilige Geist auch gibt, was wir sagen sollen. 1. Korinther 15, 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Halleluja, das ist auch sogar unser Trauspruch oder ein Teil unseres Trauspruches. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Psalm 46, Vers 8, der Herr der Herrscharen ist mit uns. Eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Psalm 84, Herr der Heerscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Das ist unser Glück, wenn wir Gott vertrauen. 2. Mose 15, deine rechte Herr ist herrlich in Kraft, deine rechte Herr zerschmettert den Feind. Ja, zerschmettert den Feind, das steht hier so. Und manchmal ist es auch so. Es heißt doch, dass Menschen, die mit uns vor Gericht ziehen, wenn wir mit Gott gehen, dass sie nachher nicht mehr gesehen werden, steht in der Bibel. Und wir hatten letztens eine Gerichtsverhandlung von der Firma, und die Person, die uns da eigentlich vor Gericht gebracht hat, die ist tatsächlich nicht mehr gekommen, habe ich nie wieder gesehen. Wir haben auch den Prozess gewonnen, davon abgesehen. Aber diese Person, ich habe das vorher wirklich Gott hingelegt, ich habe das in der Bibel gelesen, ich habe gesagt, Herr, in deinem Wort steht, dass die, die mit uns vor Gericht ziehen, dass sie nicht mehr gesehen werden. Und ich habe ihn nicht mehr gesehen, er war nicht mehr da. Und wir haben gewonnen. Amen. Ja, Gott schafft ein ewiges Recht und eine ewige Gerechtigkeit, die wir auch erst in der Ewigkeit sehen und verstehen werden. Aber so ist das. Gott schafft eine ewiges Recht und ewige Gerechtigkeit. Es kann manchmal sein, dass wir es auch erst in der Ewigkeit verstehen. Vielleicht ist das Recht nicht mehr hier auf der Erde sichtbar. Aber in Ewigkeit wissen wir genau, dass Gott jeden nach seinen Taten vergilt. Also allen, wo wir manchmal denken, wie kann jemand mit so viel Unrecht durchs Leben kommen? Aber sei getrost, Gott wird ihn in der Ewigkeit zur Rechenschaft stellen, und auch die Ewigkeit ist sehr lang. 1. Petrus 5, Vers 10, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Gott macht euch und mich vollkommen. Er stärkt uns, er kräftigt uns, er gründet uns. Egal wo ihr steht, Gott kämpft für uns. Und Gottes Arm ist nicht zu kurz, um uns zu helfen, steht bei Jesaja. Gott steht immer für uns ein. So, jetzt lasse ich den letzten Teil aber weg, es ist schon 11:45. So geschieht Befreiung, so geschieht Rettung, so geschieht Hilfe Gottes für uns, egal in welchem Kampf wir stehen. Wir müssen uns nach Gott ausstrecken, müssen uns mit Gott eins machen, mit seinem Wort eins machen, und Gott stellt sich dazu, weil er es uns versprochen hat. Halte dich in dem warmen Sonnenschein der Liebe Christi zu dir auf, und du wirst bald sagen können, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir schauen von uns weg, wir schauen von dem Kampf weg, wir schauen auf Gott, und Gott kämpft für uns. Und das ist wirkliche Befreiung. Das ist das, was uns wirklich im Leben, und was auch andere an uns erkennen dann, dass wir nicht für dass nicht wir kämpfen, sondern wir leben in Liebe, wir leben in Sanftmut, wir leben in Barmherzigkeit und Gott kämpft für uns. Amen. Und wer jetzt noch...